Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Ein Tanker mit Kerosin war bis Samstag noch unterwegs und danach sieht es für Europa richtig schlecht aus. Wo sonst 8 Schiffe pro Woche Kerosin bringen, ist plötzlich Leere auf den Weltmeeren. Die Flugpreise steigen, die Airlines streichen Verbindungen und Experten sprechen schon von der größten Disruption seit Corona. Gleichzeitig explodieren die Energiepreise, der Diesel kratzt an neuen Höchstständen und aus Washington kommt ein knapper Satz, nämlich Get your own oil. Ist das jetzt eine weitere Krise oder erleben wir gerade, wie Energie wieder zur knallharten Machtfrage wird? Droht uns der 3-Euro-Sprit und hat Europa seine Abhängigkeit nur verlagert, statt sie zu lösen? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Danowski.
Die Lage an den Energiemärkten, die spitzt sich sichtbar zu und die Folgen, die reichen längst über diesen Rohstoffhandel hinaus. Welche Dimension hat diese Entwicklung aus Ihrer Sicht mittlerweile schon angenommen?
Die Dimension ist gewaltig. Damit hatte am Anfang offenbar niemand wirklich gerechnet. Durch den Krieg im Iran und rund um den Iran haben wir, wie Ökonomen sagen, die größte Angebotsstörung in der Geschichte beim Thema Öl, beim Thema Energie. Es sind 10 Millionen Barrel pro Tag an Öl, die nicht produziert werden im Vergleich zu Vorkriegszeiten. Und diese gewaltige Menge, die da ausfällt, die ist einfach so schnell nicht zu kompensieren, sodass man sagen kann, im Moment haben wir keinen funktionierenden Markt, sondern wir haben ein Schlachtfeld und dieses Schlachtfeld dehnt sich immer weiter aus und führt dazu, dass Benzin, das Öl nicht gefördert werden kann und das Gas nicht geliefert werden kann.
Das haben Sie jetzt gesagt, Schlachtfeld. Nimmt Europa, nehmen wir in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich das denn so wahr? Haben wir diese Schlacht aufgenommen oder den Fehdehandschuh? Oder denkt man immer noch, dass man es mit Wirtschaftspolitik zu tun hat?
Wir sind weit weg davon, unbeteiligte Zuschauer zu sein. Denn wir leiden ja massiv. Man sieht das an den Wirtschaftsdaten. In erster Linie ist es die Inflation, die durch die hohen Energiepreise steigt. Dabei ist das, was an der Tankstelle passiert, nur einerseits. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass vor allen Dingen Gas und Energie unglaublich viel eingesetzt wird, um Düngemittel herzustellen. Und der Düngemittelpreis ist mal mindestens ebenso explodiert wie die Tankstellenpreise oder die Benzinpreise an der Tankstelle. Und all dies führt dazu, dass am Ende die Preise steigen, die Inflation steigt und das drückt auf die Wirtschaft wie so ein Mühlstein oder ein schwerer Anker zieht uns das runter, sodass es mit dem schmalen Wachstum in diesem Jahr voraussichtlich gar nichts mehr wird.
Worauf ich hinaus wollte ist, hat man das überhaupt schon so wahrgenommen, dass man sich hier eigentlich gar nicht mehr in einer Wirtschafts-, sondern in einer geopolitischen Konfliktsituation bezüglich des Ölmarktes befindet?
Die Politik hat das schon wahrgenommen. Es ist klar, dass sie in diesen geopolitischen Krisen oder Kriegssituationen mittendrin steckt. Sie ist natürlich als Partei keine Kriegspartei. Sie ist nicht unmittelbar darin verwickelt, aber sie steckt tief, tief in den Auswirkungen. Und insofern ist sie längst aus der Zuschauerrolle raus. Vielleicht kann man das am ehesten vergleichen mit den Zuschauern, die in einem Zirkus sitzen. Und sie wissen immer, wenn man ganz vorne in der ersten Reihe sitzt, dann kriegt man das volle Pulle ab. Und das ist genau jetzt passiert.
Europa hat sich bei Energie über Jahre ja auf Importe verlassen. Welche strategischen Schwächen treten denn in Krisenzeiten besonders offen zutage?
Das sind eine ganze Menge Schwächen. Es ist auf der einen Seite die Abhängigkeit immer wieder von einzelnen Förderländern. Man hat aus politisch-moralischen Gründen, wie auch immer, die Abhängigkeit von Russland zurückgefahren. Insbesondere Deutschland hat die zurückgefahren, aber die EU auch überhaupt. Das liegt am Ukraine-Krieg, das liegt an den Sanktionen. Da hat man aber nicht darauf geachtet, dass man jetzt vielleicht mehrere Lieferanten einbezieht, sondern hat sich in neue Abhängigkeiten begeben. Diese Abhängigkeiten sind in erster Linie beim Thema Gas. Bestehen sie Richtung Norwegen? Bestehen sie Richtung den USA, die stark mit LNG liefern? Sie bestehen beim Thema Öl nach wie vor vor allem Richtung Nahe Osten, wo das meiste Öl herkommt. Und so ist die Abhängigkeit einfach riesig. Auf der anderen Seite hat man es versäumt, die eigene Energieerzeugung so weit wie möglich hochzufahren. Klar, man hat auf Wind und auf Sonnenkraft, also auf erneuerbare Energien gesetzt. Das funktioniert auch ein Stück weit. Aber wir haben eben gleichzeitig in Deutschland auch die Atomkraftwerke ausgeschaltet. Wir haben es versäumt, auch eigene Rohstoffe anzugehen. Insofern, man hat alte Abhängigkeiten gelöst und neue geschaffen und das Ergebnis ist das Desaster, was wir jetzt sehen.
Und interessanterweise gibt es ja gewisse Preis- und Marktlogiken. Die Tanker, die fahren aktuell dorthin, wo mehr bezahlt wird. Was zeigt dieses Verhalten über die Funktionsweise des globalen Energiemarktes? Also nicht dahin, wo sie hin sollten oder müssen, sondern da, wo halt das Geld dann herkommt.
Diese Lieferverträge, die bestehen, die werden aktuell alle neu verhandelt. Das ist tatsächlich so, dass die Energielieferanten und diejenigen, die Energie beziehen, nächtelang hier verhandeln und versuchen, den nächsten Tanker für sich zu gewinnen oder zu sich umzuleiten. Sie haben das am Eingang erwähnt mit dem letzten Tanker, der Kerosin geliefert hat Richtung Großbritannien. Es ist im Moment ein Markt, der eine Mangellage hat. Und diese Mangellage führt dazu, dass diejenigen, die am flexibelsten sind und am meisten bezahlen können, am längsten noch beliefert werden. Insofern, ja, Europa ist betroffen. Europa ist allerdings durchaus zahlungskräftig. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir eine absolute Knappheit in den nächsten Tagen und Wochen erleben werden, aber wir erleben eben deutlich höhere Preise. Die müssen wir zahlen, um überhaupt noch beliefert zu werden.
Und das wirkt sich dann auch auf uns aus, Fragezeichen, beziehungsweise wie wirkt sich das auf uns aus? Wir haben es am Anfang angesprochen, 3 Euro Sprit pro Liter. Ist das realistisch? Müssen wir uns deswegen davor fürchten, gerade weil wir eben Öl und Kerosin zum Beispiel zu so hohen Preisen einkaufen müssen?
3 Euro ist möglicherweise realistisch. Wir sind ja jetzt schon bei Diesel auf über 2,50 Euro an einzelnen Tankstellen und in einzelnen Regionen. Insofern, ja, das kann schon passieren, dass das auch auf 3 Euro steigt. Die Deutschen reagieren da immer total allergisch drauf. Das liegt vielleicht auch daran, dass man diesen Stoff, der da für 3 Euro in den Tank fließt, überhaupt nicht zu sehen bekommt. Aber man sieht eben die Rechnung, die einem präsentiert wird. Es ist so, dass andere europäische Länder deutlich günstigere Preise haben. Polen zum Beispiel kommt immer noch mit etwa 1,70 Euro pro Liter Diesel um die Kurve. Das liegt daran, dass in Deutschland natürlich auch die Abgaben, die Steuern, die CO2-Abgabe auf Benzin und auf Diesel extrem hoch sind, sodass hier auch noch sozusagen ein politischer Malus obendrauf liegt, der den Treibstoff zusätzlich verteuert.
Kommen wir mal ganz kurz zum Luftverkehr, der ja auch betroffen ist. Wir sprachen von dem Tanker mit dem Kerosin. Da schlagen Lieferengpässe ja besonders schnell durch. Wie groß ist denn die Gefahr für Airlines und Flughäfen in den kommenden Wochen?
Die Airlines und Flughäfen schauen sich das im Moment sehr genau an. Wir wissen von der Lufthansa, dass sie prüft, ob sie nicht einige Maschinen aus ihrer Flotte vorübergehend stilllegen soll, weil sie da eben damit rechnet, dass auch die Nachfrage nach Flügen einbrechen wird, wenn die Ticketpreise entsprechend steigen. Im Moment ist es so, dass die Fluglinien nur mit moderat steigenden Ticketpreisen rechnen, dass sie noch vieles abgesichert haben, im Moment noch günstiger beziehen können, weil sie eben längerfristige Verträge haben. Aber die Luftfahrtexperten rechnen damit, dass in den nächsten 2 Monaten, also bis zum Sommer, auch da die Preise zwar unterschiedlich, aber eben deutlich ansteigen werden. Bei Interkontinentalflügen wird sich das auf 50 bis 100 Euro pro Richtung und pro Flug wahrscheinlich bemerkbar machen.
Reisen und Tourismus ist natürlich die eine Sache, aber welche Branchen hängen denn noch direkt an einer stabilen Luftfahrt mit stabilen Preisen, wenn eben Treibstoffversorgung ins Wanken gerät, woran man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick denkt?
Bei der Luftfahrt gibt es unglaublich viel. Also die Lieferungen, die wir alle via Amazon nicht aus Deutschland beziehen und die bitteschön aber am übernächsten Tag da zu sein haben, die kommen natürlich am Ende alle mit dem Flugzeug zu uns. Also da ist einiges, was da zu einer Lieferkettenstörung führen wird. Und am Ende, wir haben ja eine Wirtschaft, wo wenig in Deutschland selbst produziert wird, sondern unser Modell ist ja eher das, dass wir entwickeln, dass wir Ideen haben, dass wir Baupläne liefern und dass wir dann die Teile irgendwo auf der Welt fertigen lassen und uns wiederum halb zusammengesetzt nach Deutschland liefern lassen und hier dann die Maschinen zusammenbauen. Also diese ganzen Lieferketten, die sind natürlich von den Transportkosten extrem abhängig, sodass man sagen kann, dass so gut wie alle Gegenstände, alle Mittel des täglichen Bedarfs am Ende durch diese Lieferschwierigkeiten betroffen sein werden und entsprechend im Preis steigen werden.
Wir haben es jetzt schon mitbekommen, Energie ist längst wieder zur Machtfrage geworden und das zieht sich auch tatsächlich in dem, was jetzt kommt, so durch. Welche politischen Fähigkeiten gehen denn verloren, wenn ein Staat oder ein Kontinent die Energie nicht mehr aus gesicherten eigenen Quellen decken kann?
Gut, es ist natürlich immer schön, wenn man viele Dinge, viel Versorgung und viel Produktion im eigenen Land, im eigenen Kontinent oder in der eigenen politischen Region herstellen kann. Aber gerade beim Thema Energie ist es so, dass das vielfach nicht reicht. Wir haben in Deutschland, ich hatte es vorhin angesprochen, einige Fehler gemacht. Wir haben uns einseitig in Abhängigkeiten begeben, mal nach Osten, mal nach Westen. Wir haben auf Atomkraft verzichtet. Wir haben versäumt, eigene Vorräte überhaupt erstmal zu eruieren und nutzbar zu machen. Und all das zusammen führt eben zu einer Abhängigkeit, zu einer größeren Abhängigkeit, als das eigentlich sein müsste. Man darf sich aber nichts vormachen. In dem Augenblick, wo ein Land, was wenig Rohstoffe hat, und dazu gehören die allermeisten Länder in Europa, dazu gehört auch Deutschland, wo so ein Land unter so einen Druck kommt, ist es einfach verwundbar. Und wir sind in einer Wirtschaft, wo viel weltweit produziert wird, viel geliefert wird, wo diese Zusammenhänge sehr intensiv sind, sind wir einfach durch solche geopolitischen Krisen, durch solche Kriege viel verwundbarer geworden, als wir das vielleicht noch vor 100 Jahren gewesen sind. Man darf aber nicht vergessen, vor 100 Jahren hatten wir vielleicht auch nicht jeden Tag frisches Gemüse und jeden Tag die Waren, die wir wirklich haben wollten, auf dem Tisch oder im Schrank.
Und wenn wir schon bei Machtfragen sind, sind wir natürlich auch bei Trump und seiner Forderung, ja, wenn ihr Öl braucht, holt euch euer eigenes, get your own oil. Das wirkt natürlich provokant, aber es trifft schon in gewisser Weise einen Nerv. Welche Botschaft steckt denn dahinter und inwieweit hat er natürlich mit der US-Politik und all der Power, die dahinter steckt, gut reden und inwieweit ist das auf europäische Verhältnisse oder Herangehensweisen überhaupt übertragbar?
Es gibt in Europa zahlreiche Lieferanten auch. Ich hatte vorhin Norwegen erwähnt. Wenn man also Europa als Ganzes sieht, dann gibt es schon eigene Versorgungsmöglichkeiten, auch wenn diese eingeschränkt sind und Norwegen sicherlich einen Peak nach oben darstellt und andere Länder dort deutlich das Nachsehen haben. Was man aber in der Tat versäumt hat, ist, über eigene Vorkommen auch überhaupt nur nachzudenken oder sie mal qualifiziert zu messen und sie zugänglich zu machen. Es gibt in der Nordsee Ölvorräte, auch in der deutschen Nordsee gibt es Ölvorräte, die bislang nicht angetastet worden sind. Es gibt die Möglichkeit zu fracken, was in Deutschland auf politischen Widerstand gestoßen ist. All dies sind sicherlich Maßnahmen, die man angehen könnte. Nur wir haben eine aktuelle Krise. Wir haben im Moment eine Mangellage, die in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker sichtbar sein wird, wenn dieser Krieg anhält. Und da nützt es wenig, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, wo vielleicht noch Öl innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas zu finden sein wird. Denn das ist sicherlich nicht so schnell überhaupt förderbar und lieferbar wie das, was wir aktuell brauchen.
Wer heute keine Energie kontrolliert, kontrolliert morgen möglicherweise auch keine Politik mehr. Über das Thema Energie und Machtfrage sprach ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Vielen Dank für Ihre Ausführung.
Herzlich gern.